Termingespräche auf Radio Niederösterreich mit Michael Battisti.
Neues Jahr, neues Glück, neue Herausforderungen. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unserer Kamingespräche auf Radio Niederösterreich im Jahr 2026. Gerade einmal 3 Wochen ist es jung und die ersten Tage waren hoffentlich erfolgreich. Für Ihre Familie, Ihre Freunde und Bekannten und natürlich auch für Sie. Die Zeit um den Jahreswechsel ist auch immer die Zeit für gute Vorsätze und Pläne. Ich darf Ihnen dafür viel Erfolg wünschen, das Quäntchen Glück und auch Mut dran zu bleiben, wie immer Ihre guten Gedanken und Vorhaben auch aussehen mögen. Apropos gute Gedanken, Zivilcourage hat für viele von uns einen hohen Stellenwert und wird oft befürwortet, in der Praxis seltener gezeigt bzw. gelebt. Aber, muss man sagen, zwischen dem, was sollte man tun und was würde man tun, klafft laut einer zuletzt durchgeführten IMAS-Studie eine große Lücke. Dazu später, denn das ist unser heutiges Thema, Zivilcourage, Handeln oder zögern, so lautet der Titel unseres heutigen Kamingesprächs auf Radio Niederösterreich. Und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer von Radio Niederösterreich. Zu Gast sind wir im Gemeindezentrum Markersdorf-Heindorf, einer Gemeinde im Bezirk St. Pölten-Land. Die Gemeinde steht aufgrund der aktiven Einbindung und des Engagements der Bevölkerung bei der Ortskerngestaltung für gelebte Gemeinschaft und der neu entstandene großzügige Platz zwischen den beiden Straßenseiten gilt heute als inklusiver Platz für alle Generationen. Herzlich willkommen dem so zahlreich erschienenen Publikum hier im Weitblick, Nomen est Omen, im ehemaligen Lagerhaus in Markersdorf-Heindorf und meinen beiden Gästen am Podium. Schauspielerin Madalena Hirschall, herzlich willkommen.
Guten Abend.
Und Franz Popp, Niederösterreichs Landespolizeidirektor, auch Ihnen herzlich willkommen. Zivilcourage, Handeln oder Zögern, zum Einstieg aber heute, weil passend zum neuen Jahr und weil ich davon gesprochen habe, die Frage an meine beiden Gäste, wie waren denn die ersten Tage des Jahres 2026, Madalena Hirschall, für Sie?
Eigentlich schön. Am 1.1. in der Nacht wurde mir die Geldbörse geklaut. Also der Einstieg ins Jahr war ein bisschen bitter, aber ja, das habe ich mittlerweile überwunden und alles nachbestellt. Aber von wegen Zivilcourage, es haben mir alle geholfen, es zu suchen, aber es hat nicht funktioniert. Aber ansonsten bin ich ruhig ins neue Jahr gegangen.
Franz Popp, Landespolizeidirektor, auch an Sie die Frage, wie waren die ersten Tage im heurigen Jahr? Für Sie ganz persönlich, bleiben wir mal beim Persönlichen.
Persönlich ebenfalls sehr ruhig und erfolgreich. Ich habe den Jahreswechsel verschlafen und es war auch dienstlich relativ ruhig zu Silvester. Da hat es schon andere Jahre gegeben, wo es schwieriger war.
Madalena Hirschall, Schauspielerin, 42 Jahre jung, in Memmingen in Deutschland, Bayern, Schwaben, Bezirk Schwaben. Geboren, leben Sie heute in Wien. Sie haben in Graz an der Universität für Musik und Darstellende Kunst studiert und stehen seit vielen Jahren auf der Bühne und vor der Kamera. Sie engagieren sich auch gesellschaftspolitisch, nutzen ihre öffentliche Stimme immer wieder, um auf Missstände auch aufmerksam zu machen, so auch in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit für den Verein Rettungsanker. Bevor wir dazu kommen, will ich kurz beim Namen bleiben. Der Name Hirschall ist in Österreich natürlich kein Unbekannter und bürgt für Qualität im Bereich Schauspiel und Kabarett. Warum, Adi Hirschall, ist Ihr Vater? Wie gehen Sie denn damit um? Ist das ein Vorteil oder in manchen Situationen vielleicht ein Nachteil aufgrund hoher Erwartungen?
Es ist lustig, weil die Frage wird mir jetzt, seit ich 20 bin, gestellt. Jetzt bin ich 42, ja, habe sie noch immer nicht überwunden. Also scheinbar ist das ein Nachteil, dass ich immer diese Frage gestellt bekomme.
Nein, aber Sie haben jetzt den Vorteil, es uns zu erklären.
Ich werde das jetzt erklären. Also es ist... Es ist beim Schauspiel ja so, dass ganz viele den Beruf ihrer Eltern auch ergreifen. Wie ich aber im Laufe gemerkt habe, ist das bei fast allen Berufen so, dass das Zahnarztkind auch Zahnarzt wird, der Bäckersjunge auch Bäcker wird. Also bei den Schauspielern wird das immer ein bisschen kritisch betrachtet. Hat er nichts anderes gelernt? Kann der nichts anderes? Muss der auch das machen? Fällt ihm nichts anderes ein? Diese Vorurteile habe ich auch selbst. Also es ist nicht so, dass mir das fremd wäre. Ich denke mir auch, warum muss der jetzt auch Schauspieler werden, nur weil sein Vater Schauspieler ist. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich als Kind durch meinen Vater, der im Theater in der Josefstadt engagiert war, Bühnenluft schnuppern durfte und gleich mit hochkarätigen Schauspielern wie Otto Schenk, Helmut Lohner auf der Bühne stand und in einer schwierigen Phase war, in der Pubertät, und ich in dieses Theater gegangen bin und plötzlich glücklich war und dort eine Familie getroffen habe, die was erweitert hat von meiner Familie, und ich war dort so beschützt und in einer Märchenwelt, dass ich mich dort gut gefühlt habe. Und deshalb habe ich mich entschieden, dann mein Leben da zu verbringen eigentlich, mit Umwegen. Also ich habe auch mal Medizin studiert. Ich dachte, was Ordentliches muss es sein. Aber es ist von Vorteil, weil man von klein auf weiß, dass es kein romantischer Beruf ist, sondern ein harter Beruf ist. Und das kriegt man natürlich mit, das Kind eines Schauspielers oder Schauspielerin. Und deshalb ist es, glaube ich, ein Vorteil. Ein Nachteil ist, dass man immer das Kind von ist.
Es war Ihr Berufswunsch. Hat den Ihr Vater unterstützt, wenn ich da noch nachfragen darf?
Mein Vater war nicht sehr begeistert, glaube ich. Also er hat sich gewünscht, dass es vielleicht was Einfacheres wäre oder was Solideres oder irgendwie was Bodenständiges. Aber ich habe mit ihm gearbeitet zusammen relativ früh, als ich die Uni abgeschlossen habe. Und dann haben wir uns in dieser Arbeit auch künstlerisch verliebt ineinander. Und seitdem haben wir ja dann auch viel miteinander gearbeitet und ich fand das sehr bereichernd für uns beide, auch privat. Also nicht nur beruflich, das kam dazu, dass es manchmal gut funktioniert hat oder auch nicht. Aber wir sind uns auf einer anderen Ebene ganz nahe gekommen und dafür bin ich unheimlich dankbar für uns beide.
Und Menschen entwickeln sich ja letztlich auch, und so wie ich Ihren Vater kennen darf, ist er sehr stolz auf Sie.
Ich hoffe.
Franz Popp, Landespolizeidirektor von Niederösterreich, 62 Jahre in Eggenburg geboren, leben Sie heute in Stockerau.
Ich habe als Gendarmeriebeamter begonnen, als Gendarm. Das muss man auch ganz wesentlich sagen, und bin dann 2005 durch die Wachkörperzusammenlegung zum Polizisten mutiert.
Wie groß war da das ganz persönlich, dass die Thematik für Sie vom Gendarmen zum Polizisten, das war ja keine ganz so einfache Mutation,
wie Sie es jetzt, glaube ich, bezeichnet. Im Gesamten, und wenn man die Kolleginnen und Kollegen betrachtet und auch noch ältere Kollegen wie ich, die schon lange in Pension sind, manche haben das überhaupt nicht verstehen können und überwinden können und leben noch immer in der Gendarmeriezeit. Ich habe weniger Probleme gehabt. Ich war auch in Arbeitsgruppen damals massiv eingebunden und habe gewusst, dass sehr viel Gendarmerie in der Polizei Niederösterreich sein wird oder in den Bundesländern. Und der Name sich geändert hat, die Uniform und die Fahrzeuge, aber wesentliche Elemente des Gendarmeriewesens einfach übergegangen sind und daher das kein wirkliches Problem, und Polizei oder Police ist ja die internationale Bezeichnung, und eine neue Uniform, grün-grau, ist dann blau geworden. Das war der Kompromiss, also ich glaube, das hat letztendlich sehr, sehr gut funktioniert. Funktioniert auch jetzt sehr gut.
Sie sind 1982 in die Bundesgendarmerie eingetreten und die erste Dienststelle war 1984 der Gendarmerieposten in Großmugel im Weinviertel. Und als Landespolizeidirektor leiten und steuern Sie seit 2020 den Polizeidienst und die Sicherheitsverwaltung in Niederösterreich. Sie tragen also Verantwortung für die Sicherheit in Niederösterreich. Und Sie erleben auch tagtäglich, wie entscheidend das couragierte Handeln von Einzelnen oder von jeder Einzelnen für das Funktionieren unserer Gesellschaft sein kann. Und ich habe schon gesagt, Ihr erster Arbeitsplatz war der Gendarmerieposten in Großmugel im Weinviertel. Das ist jetzt mittlerweile gut 40 Jahre her. Wenn Sie an diese Zeit zurückdenken, welche Gedanken gehen Ihnen da durch den Kopf? Sie haben ja den Gendarmerieposten dann letztlich auch geschlossen.
Zusammengelegt. Also es war eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit. Ich war da nicht sehr allzu lange. Ich habe zuerst einmal auf die Karte schauen müssen, Landkarte schauen müssen, wo Großmuggel liegt. Am Ende der Ausbildung, da wurden die Dienststellen gereiht und nach den Ergebnissen der und Sozialpunkte hat es eine Reihenfolge gegeben, wo man sich die Dienststellen aussuchen konnte, wo gerade Bedarf war. Und das war das Nächste zu Eckenburg. Das liegt im Wesentlichen zwischen Hollerbrunn und Stockerau liegt diese Ortschaft. Und da habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt, bin auch auf wunderbare Kollegen getroffen und wollte dort ursprünglich, habe mich so wohl gefühlt, dass ich gesagt habe, da bleibe ich für immer. Aber das hat sich dann sehr bald gelegt und ich habe dann die Offiziersausbildung sehr rasch begonnen und bin dann im Wesentlichen habe ich knapp 3 Jahre exekutiven Außendienst gemacht und dann bin ich schon in die 2-jährige Offiziersausbildung gekommen und war dann schon mit 25 Jahren Offizier und damit im Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich, damals in der Meidlinger Kaserne tätig, im Organisationsbereich und Einsatzbereich. Das war ein sehr schneller Schritt, das konnte man so nicht planen. Aber es war einer der Gründe, warum es gelungen ist, meinem Nachbarn in Eckenburg, der Gendarmeriebeamter war, mich zur Gendarmerie zu bewegen, dass meine Matura in Horn, ich bin in Horn in das Gymnasium gegangen, dass die Voraussetzung, dass die nicht umsonst war, Studium war damals nicht möglich, das konnten sich meine Eltern nicht wirklich leisten, ich wollte es auch nicht und die Matura war noch damals Voraussetzung, um in die Offizierslaufbahn zu kommen, möglichst rasch und damit war die Matura und die Allgemeinbildung nicht verloren, das war einer der Beweggründe, auch, dass ich da quasi in den Beruf ergriffen habe, unabhängig davon, dass ich natürlich ein Gerechtigkeitsempfinden und so weiter habe und immer gehabt habe und das auch ein Thema ist, über das wir uns heute unterhalten werden mit Zivilcourage, Gerechtigkeitsempfinden und so weiter und da auch vernünftig dem Recht und den Rahmenbedingungen zum Durchbruch zu verhelfen.
Zu unserem Hauptthema Zivilcourage kommen wir auch gleich. Ich will nur noch Magdalena Hirschall fragen. Franz Popp hat formuliert, da bleibe ich für immer. Das war ja nicht Ihr Motto. Sie sind in Memmingen in Deutschland geboren, haben dann viele Jahre in Graz verbracht, haben an der Universität für Musik und Darstellende Kunst eben in Graz studiert, Abschluss als Magistra 2007, haben jetzt aber Ihren Lebensmittelpunkt in Wien. Warum?
Warum ich in Wien geblieben oder zurückgekehrt bin, das hatte damals persönliche Gründe, weil ich geheiratet habe und war nach der Schauspielschule in Graz. Das war mir auch wichtig, dass ich eben nicht in Wien die Ausbildung mache, eben wo mein Vater auch war und habe mir gedacht, das muss eine staatliche Schauspielschule sein, die mich neutral, warum rede ich Französisch, die mich neutral beurteilen. Und bin dann nach Graz und wurde dann gleich engagiert nach Dresden, bin dann nach Deutschland und bin aber dann der Liebe wegen wieder zurück nach Wien und von da aus aber viel nach Deutschland gereist, habe dort viel gearbeitet, gespielt und tue ich auch nach wie vor. Aber jetzt bin ich sozusagen als Mutter einer Tochter, die jetzt 2 Jahre alt ist, vollständig gelandet hier in Wien und ja. Ja,
und fühlen sich wohl, genauso wie sich, wir haben das im Vorgespräch geklärt, Franz Popp in Niederösterreich in Stockerau auch wohlfühlt.
Ich bin ja in Niederösterreich aufgewachsen. Ich bin in Purkersdorf-Gablitz, also in Gablitz aufgewachsen, in die Volksschule gegangen, war dann im Pressbaum in Sacré-Cœur 4 Jahre. Also ich bin immer dann nach Wien gependelt in die Schule. Also insofern bin ich dann erst richtig Wienerin geworden mit 18. Ja, also meine Verbindung zu Niederösterreich ist auch da. Aber ich liebe Wien und ich finde, es hat wahnsinnig viel zu bieten, kulturell und sicher ist es also eine sichere Stadt, finde ich. Und ich fühle mich sehr zu Hause in Wien.
Wunderbar. Machen wir da einen Punkt. Zivilcourage beginnt oft im Kleinen mit einem Wort, einem Blick, einer Geste. Und doch sind es genau dann auch diese kleinen Momente, die im Ernstfall entscheidend sind. In einer Welt, die von Unsicherheit und Polarisierung geprägt ist, wird das mutige Eintreten für andere allerdings auch zur Herausforderung zwischen dem Wunsch, für andere einzustehen und der Angst vor Konsequenzen liegt ein schmaler Grat. Welche Rolle spielt Zivilcourage im täglichen Leben und welche Konsequenzen hat es, wenn sie fehlt? Wie können wir lernen, in entscheidenden Momenten nicht zu zögern? Was braucht es, damit aus Einzelmut gesellschaftliche Stärke wird? Und welche Folgen hat es letztlich für uns alle, wenn dies nicht gelingt und die Zivilcourage abhanden kommt? Zivilcourage, handeln oder zögern, das ist unser heutiges Thema des Kamingesprächs auf Radio Niederösterreich und meine beiden Gäste, Schauspielerin Magdalena Hirschall und Landespolizeidirektor Franz Popp. Was ich immer wieder auch ganz gern mache, ist einmal einen Begriff zu definieren. Der Begriff Zivilcourage wird häufig verwendet, aber was genau verstehen wir eigentlich darunter? Und da ist es auch up-to-date oder modern, einen Begriff in eine Suchmaschine einzugeben. Und die ersten Ergebnisse sind meist eine Zusammenfassung einer künstlichen Intelligenz. Im Fall von Zivilcourage formuliert die KI wie folgt. Zivilcourage ist der mutige Einsatz für eigene Überzeugungen, Gerechtigkeit oder für andere in Not, oft verbunden mit dem Risiko eigener Nachteile, indem man nicht wegschaut, sondern aktiv wird, sei es durch Eingreifen bei Gewalt, das Eintreten für Schwächere oder das Einfordern von Menschenrechten. So sieht das die künstliche Intelligenz, aber wie sehen wir diesen Begriff als Menschen? Und daher die Frage an meine beiden Gäste am Podium, wie sieht denn Ihre Definition von Zivilcourage aus? Und wenn Magdalena Hirschall mir das erlaubt, dann darf ich mit Franz Popp beginnen. Wie definiert der Landespolizeidirektor von Niederösterreich den Begriff Zivilcourage?
Jetzt könnt ihr euch leicht mit machen sagen, das haben wir gerade gehört. Für mich ist es auf alle Fälle ein Aktivwerden, wenn eine rote Grenze überschritten wird. Und die ist halt individuell. Bei dem einen ist, oder bei der einen oder anderen ist es, ist die Grenze etwas früher, aber wenn mich etwas stört, eine rote Grenze überschritten wird, dann muss ich tätig werden und da braucht es einen gewissen Mut und das ist für mich Zivilcourage. Und dann gibt es eben unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten und dann gibt es auch irgendwelche Grenzen, wenn es irgendwann gefährlich werden kann. Aber im Wesentlichen ist es ein Handeln, ein Hinsehen, ein Hinschauen und nicht Wegschauen. Das ist für mich die jetzt vereinfacht gesagt, die Definition von
Handeln, Hinsehen, nicht Wegschauen. Magdalena Hirschall, wie definieren Sie den Begriff Zivilcourage?
Sehr ähnlich. Also zivil ist für mich auch die Zivilisation. Wir Bürger, wir bürgen für etwas, wir bürgen füreinander. Courage ist ja Mut. Also dafür braucht es Mut, dafür muss man gut ausgestattet sein, auch von zu Hause, glaube ich, um sich diesen Mut überhaupt leisten zu können, zu dürfen. Das bedarf schon einiges, glaube ich. Also ich würde nicht sagen, jemand, der nicht einschreitet, hat an sich keinen Gerechtigkeitssinn, sondern muss diese Grenze überschreiten. Und wenn er dazu nicht erzogen wurde auch und ein Selbstbewusstsein hat und dieses Handwerk beherrscht, dann kann das auch schwierig sein für eine Person. Also ich würde die nicht per se abstempeln, als er will nichts beitragen. Also Zivilcourage ist was Tolles, wenn man das hat und wenn man das machen kann. Und ich finde, wegschauen ist das größte Thema gerade. Ich habe das Gefühl, dass viele gar nicht bemerken, wo jemand anderes Hilfe braucht, weil wir sehr abgeschottet sind. Ich sehe das in der Gesellschaft, dass jeder natürlich mit seinem Handy auf sich, in jeder U-Bahn, in jeder Straßenbahn. Ich habe manchmal das Gefühl, die merken gar nicht, dass jemand einen Sitz bräuchte oder dass vielleicht da jemand unter einem Einfluss von Drogen, was auch immer, vielleicht die Frage bräuchte, kann ich Ihnen helfen oder ist Ihnen kalt oder was auch immer. Es liegt nicht daran, dass wir das nicht wollen und das nicht geben können, sondern wir sehen es gar nicht mehr. Und ich nehme mich da nicht aus manchmal, dass man so mit sich beschäftigt ist, die Flut, die wir an Informationen haben, gar nicht mehr filtern können und dadurch blind werden für das Nebeneinander auch.
Danke an Sie beide, dass Sie sich so auf diese Definition auch einlassen. Wie wichtig ist Zivilcourage ganz persönlich für Sie, Magdalena Hirschall?
Sehr wichtig. Also ich bin mit einer Mutter auch groß geworden, die sehr einen großen Gerechtigkeitssinn hat. Mein Vater auch, aber bei meiner Mutter habe ich das wirklich gesehen, dass sie sich einsetzt für, also die hat, wenn irgendeine Frau irgendwie schlecht war, ich weiß, meine Mutter hat einmal jemandem geholfen, die hatten einen wahnsinnigen Streit in der Nacht, in der Nachbarschaft auf einem Campingplatz und sie ist sofort hin, ohne uns Kinder, ohne den Vater zu wecken und hat eine wahnsinnige Ohrfeige kassiert dafür, dass sie da eingeschritten ist. Die Frau hat ihr aber sehr gedankt, hat ihr noch jahrelang später Briefe geschrieben, sie hat sich scheiden lassen, danke, dass sie in dieser Nacht da waren. Also ich bin auch mit sowas groß geworden, dass man das macht. Und ich bin auch, wenn ich eingeschritten, oft in Probleme geraten in der Schule, wenn ich mich für jemand eingesetzt habe, weil das Konsequenzen hatte auch. Also es war nicht, es ist ja nicht immer leicht zu sagen, ich stelle mich gegen die anderen, weil das ungerecht ist. Und da braucht es was dazu. Und das muss man sich, wie gesagt, finde ich, auch leisten können. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, ich bin damit irgendwie erzogen worden. Ja.
Okay. Dankeschön. Da kommen wir dann auch noch dazu. Franz Popp, Sie haben von Gerechtigkeit gesprochen. Sie haben davon gesprochen, dass Sie ein Mensch sind, der dem Gerechtigkeit wichtig ist. Ich schließe daraus, auch die Zivilcourage hat für Sie einen hohen Stellenwert.
Hat einen ganz hohen Stellenwert, aber natürlich auch im persönlichen Bereich, wie bei der Frau Hirschall. Natürlich berufsbedingt noch mehr. Da bin ich natürlich noch mehr damit konfrontiert. Und meine Kolleginnen und Kollegen, und die erleben sehr viel und machen das nicht nur im Dienst, sondern auch natürlich in ihrer Freizeit und nehmen auch da sehr viel wahr und setzen sich eben dann ein, wenn Ungerechtigkeit passiert, egal in welcher Form, und tragen dazu bei, dass die Gesellschaft besser wird, dass das Zusammenleben besser wird. Das ist ein wesentliches Kriterium, dass was offensichtlich durch Umfragen etwas zurückgegangen ist, dass man das noch steigert und damit die Gesellschaft einfach weiterentwickelt und positiv weiterentwickelt. Wenn uns der Nächste, die Nächste völlig unwichtig ist, weil wir es gar nicht registrieren, dann haben wir möglicherweise viele Probleme übersehen oder haben dann Probleme und Folgewirkungen, die wir möglicherweise im Keim ersticken hätten können, bei mehr Aufmerksamkeit, bei dem einen oder anderen Hinweis, wobei man natürlich sehr, sehr oft schon vorsichtig sein muss. Sie haben ja gerade einen Fall erzählt, wo es dann eine tätliche Reaktion gegeben hat, aber im Wesentlichen müssen wir aufeinander schauen, und da sollte man nicht immer nur in Kommunikationsmittel schauen, sondern auch wahrnehmen, was in der Umgebung passiert, und vielleicht ist es dann notwendig, einmal eine oder andere Reaktion zu zeigen.
Magdalena Hirschalt hat formuliert, Zivilcourage ist jedenfalls eine Frage der Erziehung. Ist Zivilcourage auch eine Frage des Charakters? Ist sie der Situation geschuldet? Ist es beides oder gibt es Ergänzungen von Ihrer Seite aus Ihrer Erfahrung?
Ja, letztendlich ist es eine Charaktersache, aber man wird so erzogen in diese Richtung. Das geht vom Elternhaus, von den Erziehungsberechtigten, das geht im Kindergarten, in der Schule. Dort gibt es Vorbilder, und wenn man sich an den positiven Vorbildern orientiert, dann gibt es da Wertehaltungen und dann gibt es eben Grenzen. Die werden schon zu Hause gesetzt und auch dort. Und wenn man die Grenzen einhält, dann gibt es kein Problem. Und wenn man die Grenzen nicht einhält oder massiv nicht einhält, dann muss es eine Reaktion geben. Und wenn dort reagiert wird, dann sind wir in dem Bereich der Zivilcourage. Und dann ist es halt manchmal unangenehm, weil man reagiert, dann eigentlich wieder attackiert wird und eigentlich dann möglicherweise zum Opfer wird. Aber da muss etwas passieren, und letztendlich ist es eine Charaktersache, eben für Werthaltungen, für Werte einzutreten und dort eben Grenzen zu ziehen, wo die Grenzen überschritten werden.
Lassen sich Momente definieren, wo das Zögern menschlich und verständlich ist?
Ja, selbstverständlich. Vor allem, wenn man Angst hat, wenn man überrascht wird, dann sollte man sogar zögern, um kurz zu überlegen, was angebracht ist in der Situation. Man muss die Lage einschätzen, beurteilen. Die kann manchmal sehr einfach sein, aber die kann sehr komplex sein. Und dann ist die Frage, wie ist meine Reaktion? Ist es gescheit und zutreffend, gleich zu reagieren? Muss ich irgendwem verständigen? Muss ich mir Hilfe herbeiholen? Bin ich völlig unterlegen? Ist es überhaupt eine sehr, sehr gefährliche Situation? Muss ich unter Umständen sogar flüchten, um nicht irgendwie in eine brenzliche Situation zu kommen? Das heißt also, man muss schon das sehr gut einschätzen und verantwortungsbewusst umgehen. Und da wird es auch ein kurzes Zögern zum Überlegen notwendig sein, weil sonst kann es wirklich einmal schwierig und problematisch werden für jemand, der Zivilcourage zeigt.
Sie hören das Kamingespräch auf Radio Niederösterreich. Zu Gast sind wir im Gemeindezentrum Markersdorf-Heindorf im Bezirk St. Pölten-Land. Und der Titel unserer heutigen Sendung lautet Zivilcourage, Handeln oder Zögern. Und über dieses Thema diskutieren wir mit Schauspielerin Madalena Hirschall und Landespolizeidirektor Franz Popp. Madalena Hirschall, ich habe zu Beginn formuliert, dass Sie sich gesellschaftspolitisch engagieren und Ihre öffentliche Stimme immer wieder auch nutzen, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Und Sie sind, auch das habe ich gesagt, ehrenamtlich für den Verein Rettungsanker tätig. Die Initiative Ich bin dein Rettungsanker setzt sich gegen Gewalt und Belästigung von Frauen und Mädchen in Wien ein. Sagen Sie uns die Gründe oder die Motivation für Ihr Engagement und welchen Auslöser hat es dafür gegeben?
Erstmal wurde ich darauf aufmerksam gemacht und Katrin Gahl hat diese Initiative gegründet und hat mich angesprochen, ob mich das interessiert und mir Material gesendet. Und dann war der Auftakt im Volksgarten, in der Diskothek, im Volksgarten, in dem Club. Und da war ich tatsächlich als Teenager oft aus und kannte das sehr gut. Und im Rettungsanker geht es darum, dass Menschen ausgebildet werden, die als Helfende zur Verfügung stehen im Nachtleben in Wien auch. Also in Clubs, in Bars, in Diskotheken, wenn sich jemand unwohl fühlt, belästigt fühlt, sich denkt, ihm ist schwummrig, weil er vielleicht irgendwas getrunken hat aus einem falschen Glas, dass da jemand da ist, wo man hingehen kann. Und das fand ich einfach super, weil ich mich schon erinnere, dass ich immer auf der Hut war, dass mein Getränk nur bei mir bleibt. Also das war ganz früh in meinem Bewusstsein, dass es sein kann. Und ich habe tatsächlich einmal gesehen, wie mir jemand was ins Glas geschüttet hat. Gott sei Dank habe ich es gesehen und konnte den aufmerksam machen drauf. Der hat nur gesagt, sei froh, dass ich es mit dir teile. Also das war sehr eigenartig auch. Und ich habe das dann schlagartig verlassen. Aber ich finde es wichtig, dass da jemanden gibt für junge Frauen und auch für junge Männer, die dafür sorgen, dass man sich geborgen fühlt, wenn man eigentlich eine gute Zeit haben will und keine Angst haben muss.
Franz Popp, wie wichtig sind derartige Initiativen? Wie sehr unterstützen Sie auch Ihre Arbeit, die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten?
Die unterstützen Sie sehr, sehr gut. Auch im Land Niederösterreich gibt es ähnliche Initiativen für Feste über die zuständige Abteilung des Amtes der Landesregierung. Und da ist vor nicht allzu langer Zeit auch darauf hingewiesen, auf die Bänder, auf andere, auf Nummern, auf Telefonnummern, wo man heimgebracht werden kann oder begleitet wird bis zum Nachhauseweg. Das gibt es unterschiedliche und das ist alles förderlich, weil letztendlich es sehr, sehr schwierig ist oder wenn man nicht sehr rasch reagiert, auch das zumeist nicht nachweisen kann. Und dann bleibt immer das Thema offen, war es zu viel Alkohol und ein Filmriss oder hat es tatsächlich eine Substanz gegeben, die also wie K.O.-Tropfen, die letztendlich dann massiv die Menschen beeinträchtigen und die dann einige Stunden nicht wissen, was mit ihnen passiert ist.
Der Verein Rettungsanker setzt sich gegen Gewalt und Belästigung von Frauen und Mädchen in Wien ein. Es gibt Initiativen, wie Franz Popp gesagt hat, auch in Niederösterreich. Madalena Hirschall, wie sehr machen Sie denn derartige Fälle oder Erlebnisse betroffen? Dass Sie das tun, ist schon klar, aber wie sehr schaffen Sie es, dass Sie diese Thematik dann auch verarbeiten? Wenn ich jetzt zurückblicke, es hat im vergangenen Jahr 15 Femizide in Österreich gegeben, im heurigen Jahr schon 2, einen in der Steiermark und einen in Niederösterreich, die wieder für derartig erschreckende, erschütternde Schlagzeilen gesorgt haben. Wenn Sie da engagiert sind, wie können Sie es verarbeiten, dass die Thematik dann letztlich nicht ganz so nah bei Ihnen landet?
Ja, die Thematik, ehrlich gesagt, finde ich es gar nicht schlecht, wenn sie nah ist. Also das halte ich schon aus und irgendwie, ich habe eine Tochter, ich glaube, das ist, man muss sich diesen Themen auch stellen und ich finde es ganz wichtig, dass es Anlaufstellen gibt, die niederschwellig sind, dass man dass Frauen sich trauen, um Hilfe zu bitten und dass sie einfach sich nicht schämen für irgendwelche Dinge, die ihnen passieren. Und ja, man muss mehr über die Täter als über die Opfer reden, wahrscheinlich auch. Und die Zahlen sind verheerend. Und ehrlich gesagt, warum das so ist, warum wir in so einer Welt leben, kann ich gar nicht so nachvollziehen. Aber von wegen Zivilcourage ist es wahrscheinlich auch so. Ich habe das Gefühl, weil wir von Vorbildern gerade gesprochen haben, dass die ein bisschen verrutscht sind irgendwie. Also die Glaubenssätze oder auch der Glaube ist abgelöst worden durch Kapitalismus im Grunde. Also jeder will nur das Beste, Größte haben. Und da sind unsere Gedanken, habe ich das Gefühl. Und dieses Pass auf dein Nächstes auf, das ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und das macht mir Sorge, dass das so ist. Und das beschäftigt mich mehr, als dass ich mich so feinstofflich mit den Opfern verbinde, sondern ich frage mich, warum ist das überhaupt so und womit müssen wir uns auseinandersetzen als Gesellschaft und wie können wir zueinander finden? Und die Vorbilder sind nun mal mittlerweile die, auch für junge Menschen, habe ich das Gefühl, die am meisten Kohle haben, die die fettesten Autos haben. Trump ist Präsident, Putin macht mit dem Wahnsinn. Also es sind diese großen Figuren auch, die so bedrohlich sind. Und das macht viel, glaube ich, mit den Leuten auch. Und es ist eine sehr unsichere, ein unsicheres Gefühl, das man hat. Und ja, also wir haben viel zu tun als Gesellschaft. Und an dem versuche ich mich abzuarbeiten persönlich.
Ein unsicheres Gefühl, das Magdalena Hirschall hat, von dem sie spricht. Erleben Sie das auch so, Franz Popp?
Also gefühlt, ja. Also das subjektive Sicherheitsgefühl hat unbestritten in den letzten Jahren etwas gelitten, das wissen wir aus Umfragen, obwohl zumeist die objektiven Zahlen zumindest stabil sind, in manchen Bereichen sogar rückläufig sind. Aber es wird ja durch die Medienlandschaft unheimlich viel kommuniziert und auch teilweise dramatisiert, sodass man letztendlich dann die Fakten ein bisschen verschwinden und man völlig einen anderen Eindruck bekommt, je nachdem, welches Medium was man konsumiert und insbesondere auch in den sozialen Medien. Da erleben es wir beinahe täglich, wenn in Schulen irgendwelche, sage ich mal, kleinere Vorfälle sind, dann wird es eine Riesengeschichte über die Gruppen und so weiter. Und wenn man es dann letztlich versucht zu überprüfen und die Fakten und dann kommt man oft, bleibt man bei Gerüchten hängen und es gibt keine Fakten. Manchmal gibt es natürlich welche. Da versuchen wir auch zu agieren und insofern fühlen sich die Menschen teilweise subjektiv auch durch Berichterstattung anderes nicht so sicher, auch wenn die aktuellen Zahlen eher was anderes sagen. Aber das Gefühlte ist letztlich das Entscheidende, weil die anderen Zahlen, die Anzeigenstatistiker, das ist das eine, aber was man persönlich fühlt, wenn man fortgeht und was einen möglicherweise droht oder drohen könnte, das ist das, was letztlich entscheidend ist.
Bleiben wir gleich bei den sozialen Medien und der gesellschaftlichen Verpflichtung. Es gibt eine IMAS-Umfrage in Österreich, demnach glauben 39% der Befragten, dass Zivilcourage in den vergangenen Jahren abgenommen hat. Das haben sie ja auch schon so formuliert, während nur 19% eine Zunahme sehen. Gleichzeitig zeigt sich aber auch eine deutliche Lücke zwischen dem, was Menschen für notwendig halten, man sollte eingreifen, und dem tatsächlichen Eingreifen, man würde eingreifen. Zivilcourage wird demnach zwar theoretisch befürwortet, aber in der Praxis seltener gezeigt. Und auch das haben meine beiden Gäste schon angesprochen. In einer polarisierten Gesellschaft kann das Eintreten für andere schnell als Provokation wahrgenommen werden. Und das betrifft in hohem Maß auch die virtuelle Welt. Und daher jetzt zum Stichwort Social Media. Es gibt die Studie Zivilcourage 2.0 der Universität Wien über 2 Jahre, dazu wurden 19 qualitative Gruppendiskussionen mit 142 Wiener Jugendlichen, eine repräsentative Befragung von fast 2000 Wiener Schülerinnen und Schülern und 17 Interviews mit Expertinnen und Experten aus dem Jugendbereich durchgeführt. Und der Schluss heißt, digitale Gewalt für Jugendliche ist längst im Alltag angekommen. Fast alle der befragten 14- bis 19-Jährigen, das war die Gruppe, haben bereits negative Inhalte im Internet beobachtet. Zwei Drittel waren selbst Opfer von Online-Übergriffen, ein Drittel sogar Täterinnen oder Täter. Welche Rolle spielt die digitale Welt im Gegensatz zu früher?
Ja, aus meiner Sicht eine sehr große Rolle, weil es beinahe anonym passieren kann oder passiert, wenn man nicht direkt einen persönlichen Kontakt hat. Und ich vermeide es persönlich schon seit vielen Jahren, dass ich irgendwelche Foren lese zu irgendeinem Sachverhalt, den ich kenne beruflich. Und da in Foren zu lesen, das sind teilweise in alle Richtungen extremste Äußerungen, die weit weg menschenverachtende Äußerungen, die einfach nicht über die Lippen, in dem Fall ist falsch, aber über die Finger kommen kann, dass ich sowas in ein Forum kommentiere, pseudonym. Dann gibt es noch Duelle, wenn sie manche so richtig aufschaukeln. Und das ist genau das, was letztlich auch andere und viele Jugendliche mitkriegen. Und sonst, wenn ich jemand in die Augen schauen muss oder in unmittelbarer Nähe bin und jemanden, weiß ich nicht, beleidige oder diskriminiere oder sonst was, dann habe ich die Chance, unmittelbar zu reagieren, Mimik, Gestik auch zu erkennen. Und das ist tatsächlich, da müssen wir alle einen Beitrag leisten, egal wie auch immer, dass man das versucht zu verhindern, so weit wie möglich, und wieder entsprechende Umgangsformen, Umgangstöne, und das wäre auch dort möglich, und auch nicht sofort Videos postet, die teilweise aus dem Zusammenhang gerissen sind, und das wird uns vermutlich noch die künstliche Intelligenz noch mehr Probleme bereiten, wenn Videos über die künstliche Intelligenz entstehen, wo einfach keine Fakten da sind, sondern wo das einfach so dargestellt wird, und wenn es immer besser wird, nicht erkennbar ist, dass es Fake ist. Und das wird uns generell noch beschäftigen, auch in der ganzen Kriminalitätsbekämpfung, weil Cybercrime an sich, jetzt komme ich da ein bisschen weg, hat enorme Steigerungsraten. Das ist der Bereich, der am meisten steigt, Jahr für Jahr. Und natürlich auch der Betrug, zum Beispiel im Internet und so weiter. Da haben wir also, da wird das, die Anzeigenstatistik, wenn wir sie dann fertig haben, für das Jahr 2025 wiederum einen Sprung nach oben machen, und wo es auch sehr, sehr schwierig ist, dann und herausfordernd auch die Täter oder Tätergruppen auszuforschen. Und das ist wirklich ein Problem. Und das entsteht eben durch Anrufe und so weiter. Im Internet entsteht serienweise, und sehr oft auch finden sich diese Callcenter im Ausland, sodass sie schwierig auszuforschen sind und so weiter. Also wir wissen einiges aus der Türkei, aus Polen und so weiter, und wo's im Wesentlichen im Wiener Großraum, Speckgürtel, wo betagte Herrschaften, auch begüterte Herrschaften leben, dann oft alleine leben, dann wirklich sehr raffiniert um ihr Geld gebracht werden. Und das wird auch eines der Themen sein, das wir eh schon die letzten Jahre bekämpfen und wo wir noch mehr tun müssen. Ja.
Trotzdem ein Dankeschön für diesen kurzen Abstecher oder Ausflug zum Thema Cyberkriminalität, weil vielleicht können wir ja mit dem Kamingespräch auf Radio Niederösterreich da auch ein bisschen dazu beitragen, aufmerksam zu sein. Magdalena Hirschall, wie gehen Sie denn mit der Entwicklung der ganzen Social Medias um? Franz Popp hat formuliert, er vermeidet, die ganzen Foren zu lesen etc. Beruflich wird es ihm vermutlich nicht ganz gelingen, aber privat ist es natürlich eine Möglichkeit zu sagen, das lasse ich gar nicht an mich ran. Wie gehen Sie damit um?
Schwierig. Also ja, ich bin dem ausgeliefert teilweise und merke, dass ich mich natürlich auch auf Instagram, Facebook bewege, was auch immer, und man da hängen bleibt und ich viel Zeit meines Lebens da verbracht habe, die ich gern zurück hätte, um anständige, intelligente Bücher zu lesen. Aber die Zerstreuung, die man dabei hat, wohltuend wirkt, und ich finde es wahnsinnig gefährlich und für die Jugend auch. Die Langeweile, die eigentlich gut ist, die man alleine mit sich verbringen sollte, abgefedert wird durch ständiges Konsumieren. Und wie gesagt, ich finde es schwierig, sich selbst als junger Mensch dagegen zu entscheiden, weil es überall ist und wenn du nicht dabei bist, weißt du halt auch nicht, wo welche Party ist und wie. Also das ist sehr schwierig und es braucht Courage, um da auch rauszufinden. Und ich finde, es müsste gesetzlich geregelt sein, dass Kinder und Jugendliche keinen Zugang dazu haben. Nicht, weil ich der Spielverderber bin, sondern weil ich es wirklich, wirklich verheerend, gefährlich finde, auch für mich selbst. Und ja, damit kämpfe ich auch. Und auch ich sehe auch meine Zweijährige, die sieht, wenn ich am Handy bin, dass sie das haben möchte. Und das macht mir Angst bei einem Baby sozusagen.
Vielleicht darf ich ganz kurz jetzt zu Franz Popp. Gesetzlich geregelt, hat Magdalena Hirschall formuliert. Ist das eine Möglichkeit und wie sehr lässt sich das dann auch kontrollieren?
Weil jedes Gesetz ist ja nicht so gut. Das ist eine politische Frage, ist, glaube ich, auch, wird auch aktuell diskutiert. Und daher werde ich mich da sehr zurückhalten und hüten, was zu sagen. Aber man wird es regeln müssen und das ist ja schon anerkannt. Das ist nur die Frage, wie setzt man es letztlich um? Wo ist eine Altersgrenze? Und es wird eben, und das ist ja auch im Bildungsbereich teilweise schon umgesetzt oder geplant, dass man frühzeitig den Umgang mit sozialen Medien lernt und versucht da Meinungsbildung zu betreiben, damit man eben diese negativen Ausflüsse versucht zu vermeiden.
Dankeschön für die Antwort. Trotzdem, Dankeschön für die Antwort. Gesetzlich geregelt ist wahrscheinlich ein Weg. Kompetenz, das Wort ist, glaube ich, auch schon gefallen. Kompetenz ist auch ein möglicher Weg. Ich will noch einmal auf die Studie der Uni Wien zurückkommen, Zivilcourage 2.0. Die Erkenntnisse dieser Studie sind für die Praxis besonders herausfordernd, heißt es da, und verweisen auf ein erforderliches Umdenken in der Vermittlung von Online-Zivilcourage. Neben einer notwendigen Sensibilisierung, Sie beide haben davon schon gesprochen, für die Tragweite von Online-Übergriffen fehlt es den Jugendlichen meist aus allen Bildungsschichten massiv an Kompetenzen. Wie Online-Zivilcourage als aktive Form des sichtbaren Widerstands gegen Cybermobbing, Online-Hass und andere Formen digitaler Gewalt erfolgreich gestaltet werden kann. Wie kann das aussehen?
Ja, wir haben in diversen Schulstufen auch entsprechende Präventionskonzepte bereits und versuchen das zu vermitteln, aber da müssen von den Erziehungsberechtigten beginnen. Ab wann gibt es Hände und mit welchen Berechtigungen bis über die Schulen und natürlich dann auch wir in der Kriminalprävention werden da versuchen es auch schon, unsere Beiträge zu leisten und zu warnen, was ist verboten, was ist angezeigt und oder was ist angezeigt, richtig zu machen, weil letztendlich ist es ab einer gewissen Form strafbar und verbaut eigentlich den weiteren Weg, weil ab 14 ist man strafmündig, also nach dem 14. Lebensjahr, und wenn es dann gewisse Formen überschreitet, dann wird es strafbar und damit kann es zu Problemen dann im weiteren Lebensweg führen. Und das ist vielen nicht bewusst und es ist auch vielen nicht bewusst, wenn ich etwas ins Netz stelle dann und es nicht sofort gelöscht wieder wird, dann ist es dort vorhanden und ich habe es nicht mehr in der Hand, wer das konsumieren kann, wie es weiter verbreitet wird. Und das ist das Thema, auf das man hinweisen muss. Und dann bin ich auch mit meinen wenigen Auftritten und natürlich in meiner Funktion sehr, sehr vorsichtig. Und das ist das, was wir uns auch an unseren jungen Kolleginnen und Kollegen vermitteln immer wieder, dass sie aufpassen müssen, was dienstlich ist, sowieso verböhnt und verboten, irgendwo sozusagen zu verbreiten. Weil dann haben es tatsächlich ein straf- und dienstrechtliches Problem.
Zivilcourage, handeln oder zögern, so lautet der Titel unseres heutigen Kamingesprächs auf Radio Niederösterreich. Zu Gast sind wir im Gemeindezentrum Markersdorf-Heindorf im Bezirk St. Pölten-Land. Meine Gäste sind Landespolizeidirektor Franz Popp und Schauspielerin Magdalena Hirschall. Und ich muss langsam an das Ende unserer heutigen Sendung denken. Madalena Hirschall, Sie werden in Kürze in der Neuauflage des ORF-Klassikers Kommissar Rex zu sehen sein und haben in Ihrer Zeit als Schauspielerin oft Polizistinnen und Heldenfiguren auch gespielt. Welche Rolle spielen denn Vorbilder, wenn es darum geht, Zivilcourage vorzuleben?
Ja, das habe ich vorhin eh schon versucht zu sagen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also, dass man die Moral wieder als was, ich sage es jetzt ganz einfach, was Geiles irgendwie darstellt und empfindet, auch für junge Menschen, dass man sagt, was sind unsere Helden? Das ist eben nicht der, der die dickste Uhr hat, sondern das sind mutige Menschen, die sich für was einsetzen, die eine Leidenschaft haben, die was verändern wollen. Und ich habe das Gefühl, wir sind so verdrossen von der Politik, von der Weltwirtschaft, von der Klimasituation, dass man so denkt, es ist eh egal, was ich mache. Es ändert sich eh nichts. Jetzt gehe ich halt shoppen beim billigsten Anbieter. Es ist ja wurscht, ob ich das mache oder nicht. Und ich glaube, damit, das ist der Anfang vom Ende. Also es muss jeder für sich und für sein Leben entscheiden, was mache ich und wie kann ich irgendeinen Beitrag leisten. Und ich glaube, wenn das wieder so im Bewusstsein ist, und das macht auch Spaß jungen Leuten. Ich glaube, die haben, also ich merke das bei jungen Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass sie sehr Anerkennung haben wollen und gelobt werden wollen für was sie tun. Und das bedarf, dass man sich viel mit ihnen auseinandersetzt, dass man viel Zeit mit seinen Kindern verbringt. Und das ist so schwer geworden in unserer Gesellschaft, wo alle arbeiten müssen, damit es irgendwie geht. Vielleicht sollte man einfach weniger haben und mehr Zeit. Und das ist, ich bin in so einem Wachstum groß geworden. Ich kenne das überhaupt nicht, dass irgendwas nicht gibt. Und das finde ich natürlich toll. Das war diese Zeit einfach in den 80er Jahren. Und meine Eltern merke ich schon noch, diese Nachkriegsgeneration, wenn sie sagen, ja, am Sonntag gab es ein Bad. Mittlerweile, wenn ich einer Freundin sage, nicht jedes Kind hat ein eigenes Zimmer, ist es, oh Gott, wie furchtbar für die Kinder und die haben nicht ihr eigenes Terrain. Und ich glaube, das wieder so ein bisschen runterzufahren und zu begrenzen, macht uns glücklicher. So blöd das klingt, es ist paradox irgendwie, aber anders kann ich mir nicht vorstellen, dass es gut läuft, wenn es immer mehr werden soll, weil dann explodiert irgendwie die Welt und wir haben so viele Dinge und jeder ächzt nur, ich habe so viele Sachen zu Hause, ich muss ausmisten, einfach reduzieren und dann kosten die Flüge eben wieder viel und man fliegt nur selten weg. Also das ist das Vorbild, an dem ich arbeite, dass ich das vielleicht meinen Kindern oder meinem Kind mitteilen, ob ich das schaffe, habe ich keine Ahnung. Also ich lebe ja auch in diesem Überdruss und auch geh gern einkaufen und was auch immer und man arbeitet für schöne Urlaube und was auch immer. Aber ich glaube, man muss sich dessen sehr bewusst sein und ja, an dem arbeite ich mich persönlich, an mir und an allen ab. Und ich glaube, die Vorbilder gibt es und an denen muss man sich, Bildung ist das Wichtigste, man muss einfach sich mit guten Sachen füttern und dann hat man auch Spaß an dem. Das versuche ich zu vermitteln und deshalb ist es auch wichtig, dass es Kunst gibt. Weil Kunst ist nur das, was gerade da ist und das gibt ein Mensch aus sich heraus und das ist was ganz Abstraktes und Tolles und es hat manchmal überhaupt keinen Sinn, aber es ist da und das nährt unsere Gesellschaft und ich finde, das ist ein Auftrag.
Bildung, Kunst, Erziehung, alles Dinge, die die Zivilcourage fördern. Franz Popp, was braucht es noch, wenn Sie jetzt ein bisschen in die Zukunft auch blicken?
Also ich stimme da vollkommen zu, der Madalena Hirschall. Wir müssen einen positiven Zugang finden und ich bin ja grundsätzlich ein positiv denkender Mensch, auch wenn es manchmal schwerfällt in schwierigen Situationen oder bei schwierigen Herausforderungen. Aber wir müssen einen positiven Zugang finden und der positive Zugang ist Freude an gewissen Tätigkeiten, egal was es ist, ob Hobby es ist oder im Beruf zu finden und damit auch die anderen mitzureißen und nicht nur auf sich selbst zu schauen. Und das ist, glaube ich, auch vermutlich auch stark forciert durch die Corona-Zeit und die Polarisierung in der Gesellschaft, diese Spaltung. Da müssen wir enger zusammenrücken und wirklich positiv herangehen. Und auch dann bin ich guter Dinge, dass sich das wieder in eine andere Richtung entwickelt. Wenn es anders ist, wie Sie das beschrieben haben, dass das weniger wird, dann wird die Gesellschaft an sich gesamthaft nicht besser werden, der Zusammenhalt nicht besser werden, sondern dann wird das Trennende noch größer sein und nicht das Gemeinsame. Und das wird zwar nie ganz idealtypisch geben, aber wir müssen da einfach mehr miteinander tun und auch tatsächlich handeln. Und es reichen ja oft, und das haben Sie am Beginn angesprochen, kleine Gesten, kleine Hinweise, ein Anruf zeitgerecht und so weiter, irgendwas merken, irgendwas aufschreiben. Ich habe mir oft beim Laufen gehen Notizen aufgeschrieben, eines Kennzeichens, wann ich vorbei war, das einmal gemerkt habe. Und wenn ich nachträglich draufgekommen bin, dass vielleicht dort ein Einbruch war im Bereich, wo ich vorbeigelaufen bin, weil das Fahrzeug mir komisch vorgekommen ist, dann habe ich es halt weitergegeben. Sonst war das irgendwann zu löschen und so weiter. Das kann ich und das kann man allen nur empfehlen. Man muss nicht immer gleich anrufen, aber man kann eben hier Hilfe herbeiholen und einige Kleinigkeiten machen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Und das ist eben die Frage der Entscheidung, die sehr schwierig ist, führt möglicherweise zu einem kurzen Zögern. Ist es in der Situation vernünftig, verantwortungsvoll, gleich zu agieren und in dieser Form zu agieren oder einmal zu überlegen, wie kann es vielleicht besser und vor allem für mich nicht gefährdend lösen? Das ist das manchmal Herausfordernde und Schwierige, aber es gibt oft, wie gesagt, kleine Punkte, die schon zu einem Ergebnis führen und auch Zivilcourage sind.
Das stimmt. Darf ich noch eins dazu sagen, weil ich das jetzt, weil das so, Zivilcourage ist abgeschafft. Ich habe in den letzten 2 Jahren mit einem Säugling in Wien verbracht und auch mit einem Kinderwagen und ich musste auch ein bisschen ein Lob aussprechen der Stadt Wien, weil ich habe das nicht erlebt, dass mir jemand nicht geholfen hat. Also ich habe immer einen Sitzplatz in jedem Bus bekommen, also ich habe manchmal auch höflich gefragt und dann hat jeder natürlich gesagt, ja, also vielleicht ist das Fordernde manchmal, was den Leuten schon, wenn man es schon einfordert, dass man schon darauf reagiert und sagt, nein, bevor man nur. Aber eigentlich, wenn ich nach irgendwas höflich gefragt habe, habe ich bis jetzt immer alles gekriegt. Also ein bisschen liegt es auch an einem irgendwie, glaube ich, wie man sich zueinander verhält.
Oft fällt vielleicht ganz kurz noch, Franz Popp, in diesem Zusammenhang der Begriff der Angst. Ist das eher eine Ausrede oder wenn ich tatsächlich Angst habe, lasse ich es dann lieber bleiben? Sie haben schon von einer Gratwanderung gesprochen, wie schwierig das ist. Ich bin sicher, dass diese Frage auch nicht einfach zu beantworten ist. Aber viele fragen sich jetzt vielleicht, naja, aber wie mache ich es dann, wenn ich mal doch ein mulmiges Gefühl zumindest habe?
Ja, das ist das Schwierige und da reagiert ja jeder anders und je nachdem, was er schon in seinem Leben erlebt hat, ist für manche eine Situation wirklich schon angsteinflößend, wo keine Handlung mehr möglich ist, weil jemand quasi einfriert, wie es so schön heißt, also zu keiner Handlung fähig ist. Aber wenn ich mich, und das ist das Thema für mich, wenn ich mich auf gewisse Situationen vorbereite, und das habe ich auch beruflich immer wieder gemacht und im Vorhinein mir einiges durchdenke, dann bin ich diese Schritte voraus und dann weiß ich, wie ich dann wird aus der Angst auf alle Fälle, wenn ich auch ein mulmiges Gefühl habe, ist ja nicht unbedingt Angst, ein mulmiges, dann reagiere ich trotzdem und dann setze ich die richtige Handlung und dann rufe ich an oder spreche ich jemand an und so weiter. Aber ich muss mich auch gedanklich vorbereiten und das ist das zentrale Thema, ob ich auch bereit bin, dann was zu tun. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende. Also mentale Vorbereitung und wenn ich Zivilcourage ausüben will und ein mutiger Mensch bin, ich muss ja nicht ein Übermütiger sein, ein mutiger Mensch, dann schaffe ich das, aber ich muss mich einfach auseinandersetzen, wo sind meine Grenzen, ganz gut einschätzen, dann kann man das auch gut einschätzen und dann bin ich guter Dinge, dass auch beim mulmigen Gefühl der richtige Schritt gesetzt wird.
Vorbereitung ist das eine, Training ist das andere. Im Zuge der Recherche habe ich gefunden, Zivilcourage lässt sich auch trainieren. Und zwar unter www.zivilcourage.at hat das Mauthausen-Komitee Österreich eine Website eingerichtet fürs Training. Keine Details jetzt, das geht sich in unserer heutigen Sendung nicht mehr aus. Aber es lohnt sich durchaus, dort auch hineinzuschauen. Es geht nämlich auch um die von uns schon angesprochene Zivilcourage online. Eine letzte Frage an meine beiden Gäste und da schließt sich dann der Kreis ans neue Jahr. Ich darf vielleicht mit Franz Popp beginnen, dann hat Magdalena Hirschall auch das Schlusswort. Haben Sie spezielle Neujahrsvorsätze?
Nein, die habe ich nie eingehalten.
Magdalena Hirschall?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe Listen, ganze Listen. Ja, ich habe viele.
Dann darf ich Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2026 wünschen, mich sehr bedanken für die offenen Worte und das offene Gespräch. Vielen und Ihre Dank. Gedanken. Wir sind damit am Ende unseres heutigen Kamingesprächs, das erste im neuen Jahr 2026, und in diesem sind wir auch wieder im ganzen Land unterwegs. Die Kamingespräche sind eine Veranstaltungsreihe der Kulturregion Niederösterreich und selbstverständlich können Sie diese Sendung auch nachhören auf noe.orf.at unter Radio Niederösterreich, in der ORF Niederösterreich App und auf der Website der Kulturregion Niederösterreich unter kulturregion.noe.at. Das nächste Kamingespräch findet am Mittwoch, 11. Februar statt. Das Thema lautet dann „Für das Leben lernen“. Als Gäste erwarte ich Philosoph Konrad Paul Lissmann und Ingrid Wendel, Moderatorin und Eiskunstlauf-Europameisterin. Zu Gast sind wir im Kulturzentrum in Hennersdorf, südlich von Wien, dem sogenannten Neunerhaus auf noe.orf.at. oder kulturregion.noe.at finden Sie auch alle Informationen zu unserem nächsten Kamingespräch auf Radio Niederösterreich. Nochmals ein großes Dankeschön an meine beiden heutigen Gäste, Schauspielerin Magdalena Hirschall und Landespolizeidirektor Franz Popp. Danke für Ihre Zeit, für die Ausführungen. Auch die persönlichen Annäherungen habe ich mich schon bedankt. Dankeschön auch an das Publikum hier im Weitblick im ehemaligen Lagerhaus in Markersdorf-Heindorf für Ihr Kommen. Und bei allen Hörerinnen und Hörern freue ich mich auf ein Wiederhören in einem Monat. Am 18. Februar um 21 Uhr gibt es das nächste Kamingespräch auf Radio Niederösterreich. Dankeschön für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Schönen guten Abend.